So, da sind wir wieder. Eine neue Folge. Ich bin immer noch in Wien und durfte am Montag etwas erleben, was mein Leben unfassbar bereichert hat. Ist, glaube ich, so ein Generationsding, aber da ergab sich eine Chance und du weißt, wie das manchmal ist im Leben. Ne? Ich habe vor 2 Wochen war das, hat mein Blinddarm endgültig gesagt, dass er ja, jetzt mal die Grätsche macht. Und dann bin ich spontan in einem Krankenhaus in Thüringen gelandet. Und dann im OP-Saal erzählt mir der Oberarzt, dass er gestern beim Santana-Konzert in Berlin war. Und ich so, oh, aha. Und für Santana war für mich immer so eine Band, ne, wo ich das Gefühl hatte, hey, einfach geil. So, also klar, nicht nur so Titel wie Maria Maria, ist ja sehr, sehr bekannt. Aber auch sonst einfach eine tolle Musik. Und ich meine, Carlos Santana ist auch eine absolute Legende. Ich glaube, Platz 7 der erfolgreichsten elektronischen Gitarrenartisten der Welt. Und jetzt ist er ja auch schon, ich glaube, boah, nagel mich nicht fest, 77, 78. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, komm, lass mal gucken, ob es irgendwo ein Konzert gibt, ob wir das noch mitnehmen können. Wer weiß, ob der noch mal über den großen Teich kommt. Ja, und dann stellt sich zufällig raus, dass der in Wien auftritt. Und jetzt waren wir am Montag bei besagtem Konzert und hatten dann so Front-of-the-Stage-Karten und waren so von Carlos Santana so, keine Ahnung, so 5, 6, 7 Meter weg. Na, also ultra geil. Und da merkt man auch, wie wichtig das im Leben ist, einfach mal Sachen mitzunehmen, ne? Also bevor es nicht mehr geht. Ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne Michael Jackson mal live gesehen, aber naja, ja, da merkst du, dass du alt wirst. Muss immer schnell sein und Sachen auch einfach angreifen. Gut, heute reden wir mal über Outsourcing für IT-Unternehmen, für IT-Einsteiger. Hier kann ich dir sehr, sehr, sehr viele Praxiserfahrungen mitgeben. Gerade als wir unser Unternehmen frisch aufgebaut haben, haben wir echt viel outgesourced. Weil wir gerade, wenn wir so wiederkehrende, repetitive oder auch standardisierbare Tasks hatten, haben wir oft auf Freelancer oder Product-as-a-Service-Angebote zurückgegriffen. Und da vermutlich du als Unternehmer auch das ein oder andere Mal an einem Punkt stehst und dir denkst, wie können wir jetzt die Kompetenzen intern aufbauen? Macht das überhaupt Sinn? Oder sollen wir uns dedizierten Freelancer oder eine Agentur dafür suchen? Und darüber reden wir heute. Vielleicht auch so ein bisschen für dich so eine Art Entscheidungsmatrix. Wann gebe ich was aus der Hand? Und wann versuche ich die Kompetenzen intern aufzubauen? Die größten Plattformen, die wir über all die Jahre genutzt haben, es war ganz viel Upwork. Die hießen früher anders, ich weiß gar nicht mehr wie, um ehrlich zu sein. Dann ab und dann mal Fiverr, auch eine sehr gute Plattform, aber eher für sehr standardisierte Tasks. Und jetzt haben wir es in der Praxis oft so gemacht, dass wir jetzt vor kurzem das Webdesign für eines unserer Unternehmen überarbeitet haben. Und dann hast du Stellenausschreibungen, die du hochparkst. Du hast oft auch so Templates bei den jeweiligen Plattformen, wo du sagst, okay, ich möchte gerne einen Webdesigner stellen und das sind die Anforderungen. Dann haust du Bulletpoint-mäßig deinen Stack da rein, was du haben willst. Und dann kriegst du eine unfassbare Menge an Angeboten, gerade wenn du so standardisierte Sachen aufbauen willst. Aber das ist cool, weil das bringt dich natürlich auch in die Position, dass du einen gewissen Pool hast aus Talenten, das du dir hier suchst. Bleiben wir mal kurz bei diesem Webdesign-Beispiel. Wir haben uns dann am Ende des Tages für eine Agentur entschieden, die schon einen gewissen Track Record hatten, wo wir uns auch die Homepage angesehen haben. Und einer der wichtigsten Learnings ist, glaube ich, so ein Stück weit zum einen, wenn ein Projekt eine gewisse Komplexität hat und oder auch in Zukunft betreut werden muss, dann versuche eher auf Unternehmen, eine Agentur oder ein gestandenes Unternehmen mit einem gewissen Pool an Mitarbeitern zurückzugreifen. Ich habe es dann in meiner Anfangs-Unternehmerzeit dann oft so gemacht, dass ich, ja, um Kosten zu sparen, nimmst einen Freelancer, der baut dir das Ding zusammen, aber dann merkst du ganz oft, dass die von den Kapazitäten vielleicht nicht das liefern können, auch einfach die Expertise nicht haben. Es geht alles oft viel langsamer. Und spätestens, wenn du an dem Punkt bist, wo es um Nachbetreuung geht, haben die wenigsten Freelancer wirklich ein gutes Betreuungsangebot, sondern auch wieder auf Zuruf. Also die sind nicht proaktiv. Und das haben gerade so Agenturen oder Unternehmen, die einen gewissen Stack haben, die schon ein bisschen am Markt sind, die haben ihre Standard Operation Procedures, da merkst du, das ist anders. Also da unbedingt darauf achten, dass du ein bisschen in das Feinfühlige reingehst. Je nachdem, wie komplex dein Ding ist, nimm eher eine Agentur, eine gestandene Firma mit Referenzen, die in dem Bereich, wo du schon tätig warst oder was du aufbauen willst, einfach einen gewissen Track Record haben. Lass dir das zeigen. Im besten Fall sprichst du auch mit ehemaligen Kunden. Das ist das, was wir ganz oft machen. Das ist jetzt so eine Sache, die wir zum Beispiel outsourcen. Warum? Weil ich immer die Abwägung als Unternehmer treffe. Macht das Sinn, diese Kompetenzen, bleiben wir jetzt mal ganz einfach ein Beispiel, WordPress, ein Custom Theme zu erstellen, für meine Bedürfnisse selber zu bauen? Nein. Ganz klar, weil wir keinerlei Ambitionen haben, uns im Webdesign-Umfeld tiefer zu betätigen. Und bei Standardimplementierungen, wenn du sagst, du hast ein WordPress-Backend, du nimmst ein Standard-Theme vom Team Forest oder dergleichen. Aber in dem speziellen Fall war uns klar, das macht überhaupt keinen Sinn, diese Kompetenz intern aufzubauen. Und im Endeffekt hat das ganze Projekt dann so 1-2 Monate gedauert. Wir hatten dann eine Firma aus der Ukraine, wirklich ganz, ganz tolle Jungs, super lieb, tolle Kommunikation, haben auch so einen Slack-Channel gehabt, wo wir immer kommuniziert haben, kleine Änderungen eingeführt haben. Genau, und es lief sehr, sehr gut. So, und dann haben wir über die Jahre, wie gesagt, auch mal den ein oder anderen Freelancer ausprobiert. Und ich glaube, man darf sich auch nicht so 100% immer blenden lassen von den reinen Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen, weil die haben dann oft, keine Ahnung, 200, 300 Projekte gemacht, haben 5 Sterne. Und das Einzige, was hier passiert ist, dass die Freelancer schon grundsätzliches Interesse haben, immer gut zu kommunizieren und auch mit dem Kunden im Guten auseinanderzugehen, weil sonst verlieren die oft ihre Stati bei den jeweiligen Plattformen als Top-Experte zum Beispiel. Und das ist für die dann relativ teuer. Also wenn du mit einem Experten zusammenarbeitest, mit einem Freelancer, nimm jemanden, der einfach schon einen gewissen Track Record hat. Wenn du jetzt was ausschreibst, dann wirst du ungefähr 5.000 Bewerbungen bekommen. Da sind oft Leute dabei, die haben noch überhaupt keine Jobs auf Upwork gemacht oder haben nur 1, 2, 3 Bewertungen. Klar könnte man sagen, man gibt ihnen jetzt eine Chance, aber am Ende des Tages willst du ja einfach ein solides Ergebnis haben. Also kannst du da schon mal stark shortlisten. Hau wirklich alle raus, wo du das Gefühl hast, so die machen keinen guten Eindruck. Jetzt muss man dazu sagen, dass Nationalitäten tatsächlich auch eine Rolle spielen auf solchen Plattformen. Die sind eher international. Und dann kriegst du ganz oft beispielsweise aus Indien von Agenturen auch so Pitches, die haben ein Agenturprofil und da arbeiten 50 Leute drunter. Und diese Agenturprofile, die haben natürlich dann, keine Ahnung, 5.000 Bewertungen, 300, 400, 500 erfolgreiche Projekte. Hier darf man sich nicht blenden lassen. Aber das ist eine absolut subjektive Meinung, dass wenn wir das mal gemacht haben, und das ist einfach ein kulturelles Ding, kulturell im Sinne von, das ist so ein indisches Ding, einfach durch das Kastendenken, da rührt keiner einen Finger, ohne dass du als Kunde sagst, ich möchte das. So, das, was du im Dachbereich als Kunde hattest, ist im besten Fall ein Dienstleister, der über den Tellerrand hinausblickt und selbstständig denkt und logische Schlüsse zieht und das implementiert. Das ist das, was du als Unternehmer willst. Und ich sage dir, aus der Erfahrung von wirklich vielen Projekten, die wir über die Jahre ausprobiert haben, das ist oft mit der indischen Mentalität nicht vereinbar. Und das führt dann zu ganz oberflächlichen Ergebnissen. Sehr gute Ergebnisse haben wir oft erzählt, wenn wir mit osteuropäischen Unternehmen zusammengearbeitet haben. Da ist so ein bisschen eher so das, was wir im Dachbereich auch haben. Qualitätsanspruch, selbstständiges Denken, tolle Delivery. Also ich war oft begeistert, wie die abgeliefert haben, was die auch für einen Arbeitseinsatz an den Tag legen. Also das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Was jetzt nicht heißt, dass du, wenn du auf solchen Plattformen inserierst, ein deutsches Unternehmen ausschließt. Darum geht es hier gar nicht. Aber oft sind die meisten Bewerbungen, die du kriegst, hier einfach international. Upwork ist ein internationaler Teich. Da gibt es noch eine Sache zu berücksichtigen. Ein sehr gutes Beispiel. Wir haben mal für ein Projekt eine Branding-Koryphäe aus Amerika beauftragt. Er hat gesagt, du pass auf, wir wollen folgendes Projekt bauen. Wir suchen einen richtig spicy Namen dafür, der richtig knallt, der auch emotional aufgeladen werden kann. Und ja, haben wirklich im Detail beschrieben, was wir uns wünschen. Und dann haben wir eine Liste von 10 bis 20 Namen bekommen. Und wir saßen alle so da und haben uns so angeguckt, so, das hättest du wahrscheinlich mit ChatGPT in 3 Minuten zusammengebastelt. Jetzt ist es aber so, dass das Ergebnis, das sie geliefert hat, von der Sache richtig gut war. Wir haben aber eine Sache nicht berücksichtigt. Nationale Unterschiede. Der US-Amerikaner hat einfach eine komplett andere Sichtweise auf gewisse Begrifflichkeiten. Wenn du ein Wort neu schöpfst, das im Englischen vielleicht wahnsinnig gut klingt und auch irgendwie ein bisschen Sinn macht, Sobald du das aber versuchst, im deutschsprachigen Markt oder international zu implementieren, du feststellst, na, das kann ja kein Mensch aussprechen. Wenn du so als Deutscher so das querliest und dir denkst, da verknotest du dir dreimal die Zunge, um das auszusprechen. Ich glaube, so ein bisschen mein Learning daraus, was ich dir heute mitgeben will, ist auch ein Stück weit, achte so ein bisschen drauf, je nachdem, was du für einen Job outsourcest, dass die Nationalität auch mit den Anforderungen deiner Zielgruppe, deines Hauptkernproblems klarkommt und es versteht. So ist es zum Beispiel so, dass wir vor vielen Jahren auch einen Job bei Upwork ausgeschrieben haben und dann haben wir eine deutschsprachige, also so eine deutsch gegründete SEO- und SEM-Agentur gefunden, mit der wir bis heute zusammenarbeiten, sind wahnsinnig tolle Partner von uns. Und weil wir auch gecheckt haben, guck mal, wenn du SEO aufbaust, du brauchst Leute, die verstehen, was deutsche Mundart ist oder österreichische Mundart. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Wir haben das davor mit vielen englischsprachigen Agenturen ausprobiert. Und das ist wirklich, das ist also Katastrophe, möchte ich jetzt nicht sagen. Das ist unfair. Aber du, ich glaube, du weißt, wo ich so ein bisschen hin will. Bei sowas würde ich definitiv auf möglichst Muttersprachler zurückgreifen, die auch ein Verständnis haben. Bei anderen Aufgaben haben wir zum Beispiel mal sowas wie ein Research gemacht, haben gesagt, du pass auf, ich hätte gerne die Top 50 Influencer in diesem Bereich auf LinkedIn, auf TikTok, auf YouTube, weil wir damals Partnerschaften mit den Influencern aufgebaut haben, quasi als unsere Kooperationspartner, Dreampartner, dass wir da tiefer reingehen. Und dann kriegst du da zum Beispiel Ergebnisse zurück, dass du diese Listen bekommst, das sind Backlinks zu den Profilen, wie viele Follower haben die, wie viel Engagement in Prozent, warum sind die Koryphäen in dem Bereich, was haben die für einen Track Record, kriegst du so eine Excel-Sheet. Ja, was soll ich sagen, brauche ich das heute noch? Muss ich das outsourcen? Ich sag mal nein. Da kann ich genauso gut ChatGPT mit O3 Engine aufklappen und sagen, mach Deep Research, spezifiziere meine Anfrage sehr genau und habe noch ein viel besseres Ergebnis. Also ich glaube, solche Auslagerungsjobs werden in den nächsten Jahren absolut obsolet. Noch ein Beispiel für die Auslagerung, was du machen kannst, wenn wir Podcast-Produktionen machen, wenn wir Videosnippets machen, also wenn wir zum Beispiel sagen, wir produzieren ein YouTube-Video und wir hätten gerne ein Intro und ein geiles, fetzendes Outro. Ja, einfach ein Call to Action mit einem Drum und Dran. Dann gehst du auf eine Plattform wie Fiverr und da findest du unglaublich viele dieser sehr hochspezialisierten Dienstleister, die genau solche Sachen machen. Und ich finde, da scheint Fiverr sehr, wenn es an diese standardisierten Product-as-a-Service-Dinger geht. Also das würde ich immer in die Hand nehmen. Das kostet dich dann, wenn wir jetzt bei diesem YouTube-Ding bleiben, irgendwie so zwischen 50 und 150 Euro. Und wenn du das mal abwägst, wie viel Kompetenz und Zeit muss ich intern aufwenden, um das aufzubauen? Das steht einfach nicht dafür. Und das ist, glaube ich, so eine interne Entscheidungsmatrix, wo du sagst, gib's an Experten. Und je nachdem, in welcher Unternehmensphase du stehst, wenn du jetzt ganz kleiner bist und gerade erst als Solopreneur anfängst oder als Freelancer, dann überlegt man ja natürlich, hey, guck mal, 150 Euro ist eine Menge Geld. Das ist ja immer eine Frage, wo du im Leben stehst und was du erreicht hast. Dennoch rate ich dir dazu, wenn du diese Kompetenz in Zukunft nicht nochmal brauchst, lager es aus, gib es einem Experten. Auch wenn es ein paar Euro kostet. Weil bis du da bist, wo du dieselbe Value kreieren kannst wie diese Person, musst du dich 50 Stunden einarbeiten, investieren, allein um die ganzen Adobe Premiere Templates aufzubauen. Und das ist absolut deine Zeit nicht wert. Also da rate ich dir, hab so ein bisschen den Mut, ja, Sachen auch früher aus der Hand zu geben. Den Fehler habe ich viel zu spät erkannt, weil man immer denkt, hey, ich muss das jetzt selber machen. Und dann ist man ja einfach oft beschäftigt. Ich habe gestern mit einem ganz alten Freund von mir gesprochen, mit dem ich auch schon Projekte aufgebaut habe, mit dem Phil. Und dann hatten wir so das Thema, guck mal, wie war es in unseren 20ern? Und wir sind jetzt beide so, gehen auf die 40 zu und du hast heute eine ganz andere Perspektive. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann kann ich dir sagen, dass ich in meinen 20ern ultra beschäftigt war. Wenn du dann so deine 10 Stunden am Tag durchhasselst, 6-7 Tage die Woche, zwischendrin gehst du noch zum Sport und so. Und ja, und du fühlst dich gut, weil du was machst, aber vieles davon, jetzt rückblickend betrachtet, hätte ich in so einem viel früheren Zeitpunkt einfach an Experten abgeben können, weil ich damit einfach vernachlässigt habe, meine eigenen Unternehmen, also am Unternehmen zu arbeiten. Deswegen schau so ein bisschen, das ist auch so eine Falle, ne? Wenn du sowas aufbaust, aber das gilt gleichermaßen für Unternehmer ab einer gewissen Größe, überleg dir gut, ob du selber diese Kompetenz aufbauen willst und wie sie dir mittel- und langfristig hilft. Wenn ich jetzt was über Sales lerne, dann weiß ich, das ist ein Skill, den werde ich immer brauchen. Immer. Und zwar nicht nur im rein geschäftlichen Kontext, sondern man verkauft sich ja auch privat in gesellschaftlichen Situationen. Ne? Das ist einfach universell nutzbares Wissen. Und desto tiefer und spezialisierter gewisse Wissenspools sind, desto weniger lohnt sich da auf diese tiefe Investition in ein Fachthema. Gut, ich hoffe, das gab dir mal so eine Idee, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben, was unsere Fallstricke so ein bisschen waren. Und damit lasse ich dich heute mal aus dem Podcast raus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer, abonnieren und teilen. Dankeschön.